Ich möchte gerne aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 17. Kapitel lesen, und zwar die Verse 20 bis 37. Lukas 17, 20 bis 37. Da heißt es, und als er, also Jesus, von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen Tag des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier, geht nicht hin, folgt auch nicht. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren, und wer es verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen, die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Und sie antworteten und sagten zu ihm, woher? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler. Oder die Geier. Ihr Lieben, es ist das ein Wort, das in einem Zusammenhang steht, etwas länger, aber diese einzelnen Elemente gehören zusammen, deswegen heute mal ein etwas längerer Text. Ihr Lieben, es geht hier um das Reich Gottes, um das Kommen des Reiches Gottes, aber auch um die Gegenwart des Reiches Gottes. Und es steht am Anfang dieses Abschnittes die Frage, die die Pharisäer an Jesus stellen, wann kommt das Reich Gottes? Das ist eine Frage, die ihnen auf dem Herzen brannte. Das ist eine Frage, die etwas zu tun hat mit der Erwartung, in der das Volk Israel gestanden ist. Und diese Erwartung der Pharisäer an das Reich Gottes, sie hatte vor allem drei starke Elemente, mit denen man das Kommen des Reiches Gottes verbunden hat. Das erste Element war, dass man erwartet hat, dass hier eine starke Veränderung der Umstände stattfinden würde, dadurch, dass der Messias, der kommen wird, die Macht ergreifen wird. Also so eine Machtergreifung des Messias kommt und dadurch eine sichtbare Herrschaft ausrichtet. Und das Zweite, was man damit verbunden hat, war, dass durch diese Machtergreifung des Messias auch die Feinde Israels besiegt werden. Und auch das ein sichtbares, klares Zeichen ist für den Anbruch des Reiches Gottes. Und das Dritte, dass von daher ein Friedensreich, ein weltweites Friedensreich aufgerichtet wird, was wiederum ein sichtbares Zeichen ist. Und deswegen fragen auch die Pharisäer, wann kommt sozusagen das Reich Gottes? Wie und wann können wir, wo können wir die Zeichen erkennen, die Kriterien erkennen, die mit dem Kommen des Reiches verbunden sind? Und es ist interessant, dass sie diese Frage an Jesus stellen. Denn sie sehen in ihm nicht den Messias, aber irgendwie spüren sie, vielleicht könnte sein Kommen oder sein Auftreten etwas mit dem Kommen des Messias zu tun haben, sind vielleicht die Zeichen, die Jesus getan hat, auch ein Zeichen, dass eben diese Zeit nahesteht, die Tage des Messias. Nun, die Antwort, die Jesus gibt, ist eine Antwort, die die Pharisäer so jetzt nicht erwartet haben und die für uns ganz wichtig ist, dass wir sie verstehen. Es ist eine doppelte Antwort, die Jesus gibt. Und es ist interessant, also die eine Antwort gibt er den Pharisäern, weil die Pharisäer, die haben ihn gefragt. Und dann geht er über und wendet sich zu den Jüngern und sagt nun zu den Jüngern die zweite Antwort. Also es ist interessant, wie er auch hier seine Antwort aufteilt in zwei Teile. Nun, die Antwort, die er gibt an die Pharisäer, ist zunächst einmal die, dass er unterscheidet von einer doppelten Dimension des Reiches Gottes. Und die erste Dimension des Reiches Gottes, die kündigt er hier an, den Pharisäern, und sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus spricht zunächst einmal von einer geistlichen Dimension des Reiches Gottes. Und eine geistliche Dimension des Reiches Gottes ist etwas anderes als diese äußere Sichtbarwerdung des Kommens des Reiches Gottes mit Macht und Gewalt, so wie es die Pharisäer erwartet haben. Es ist nicht ein Reich, das eben sich darstellt, zunächst einmal durch Umwälzung, große Umwälzung politischer Veränderungen, die es geben wird und sichtbar, so dass man sagen kann, schau dorthin, was alles passiert jetzt. Da sieht man es ganz eindeutig, unzweifelhaft, dass das Reich Gottes da ist. So wird es nicht kommen, sondern es wird ganz anders kommen. Und Jesus sagt sogar, es ist schon da, und ihr habt es nicht einmal bemerkt. Er redet von einer geistlichen Dimension, von einer gewissen, in einer gewissen Unsichtbarkeit und Verborgenheit, wo es schon da ist, wo es zwar sichtbar wird an gewissen Stellen, aber man sieht es nur mit geistlichen Augen, nicht mit äußeren Augen. Ihr Lieben, Jesus sagt, durch mich, durch meine Gegenwart, dass ich hier bin, ist das Reich Gottes schon angebrochen. Und dieser Anbruch des Reiches Gottes ist real, aber er ist nicht mit den äußeren Augen zu sehen. Die Pharisäer, die haben Jesus gesehen. Die Pharisäer haben auch die Wunder Jesu gesehen, aber sie haben nicht erkannt, dass in Jesus das Reich Gottes schon da ist. Nämlich nicht in der Weise, wie sie es erwartet haben, sondern in der Weise, dass durch die Gegenwart des Messias Menschen verändert worden sind. Nicht Umstände zunächst einmal verändert wurden, sondern die Menschen in seiner Gegenwart, wo er mit seinem Finger die Dämonen austreibt, wo er sagt, da ist das Reich Gottes schon da, wo er Kranke heilt, wo er Sündenvergebung ausspricht, wo Menschen von Grund auf verändert werden und Veränderungen erlebt man sich. Da ist das Reich Gottes sichtbar und das lässt sich nur mit inneren Augen verstehen. Das sind nicht Ereignisse politischer Art, und man sagen kann, schau dorthin, dort zeigt sich, wo das schon geschehen ist oder dass das Reich Gottes angebrochen ist. Es ist eine geistliche Dimension, man braucht geöffnete Augen. Man kann sozusagen viel von Jesus wissen. Man kann auch vieles gehört haben, was heute Jesus tut, und trotzdem ist es nicht ein Zeichen für viele Menschen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und ihr Lieben, es ist diese Dimension des Reiches Gottes, in der wir auch heute leben und stehen. Und es geht darum, dass wir diese Dimension des Reiches Gottes ausbreiten, so dass es viele andere Menschen, die blind dafür sind, anfangen mit inneren Augen zu sehen, weil sie sich selber in dieses Reich Gottes hereinholen lassen. Und das ist noch etwas, was dann auch später in den Versen zum Ausdruck kommt. Und nun, das, was Jesus hier den Pharisäern sagt, das führt er nun weiter, indem er, ja vielleicht noch so, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, ist interessant, dann sagt er sehr oft, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also es geht nicht darum, irgendwelche politischen Ereignisse zu sehen, sondern das Eingangstor zum Reich Gottes ist die Buße, ist die persönliche Umkehr, Sündenvergebung. Das ist Veränderung des Lebens. Da wird das Reich Gottes sichtbar. Das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben, dass wir dieses Reich Gottes weitertragen in diese Welt hinein. Und nun wird es deutlich, dass Jesus nun sich zu den Jüngern wendet, ab Vers 22. Dann wendet er sich nun zu den Jüngern und da spricht er nun von dem anderen Dimension des Reiches Gottes. Und zwar von dieser Vollendung des Reiches Gottes am Ende der Zeit, wo dieses Reich Gottes in der Weise vollendet wird, dass der Messias kommen wird. Es werden die Tage des Menschensohns. Das ist der Begriff, den Jesus verwendet für seine Wiederkunft. Die Tage des Menschensohns, also jene Zeitereignisse, die zusammenfallen mit seinem Kommen. Und das wird ein absolut sichtbares, für alle Welt sichtbares Ereignis sein. Und alles, was jetzt schon unsichtbar, nur für die inneren Augen sichtbare, geschieht, ist ein Hinweis darauf, dass ganz gewiss auch dieses Reich Gottes nicht nur innerlich Menschen verändert, sondern auch äußerlich diese ganze Welt verändern wird. Und darauf geht es zu. Aber das äußere Kommen des Reiches Gottes hat eine Dimension, die noch ganz wichtig ist zu verstehen. Denn mit dem Kommen des Reiches Gottes in der Vollendung ist verbunden auch Gericht. Und deswegen weist Jesus auch darauf hin, und er weist auch seine Jünger darauf hin, achtet darauf, das wird ein Gericht bringen. Und deswegen, weil es Gericht bringt, ist, und viele Menschen es nicht sehen, ist es wichtig, dass dieses Reich Gottes jetzt schon ausgebreitet wird, dass Menschen verändert werden. Denn nur veränderte Menschen, Menschen, die an Jesus glauben, werden in dieses Reich Gottes eintreten. Die anderen werden untergehen. Und darum warnt er jetzt die Jünger. Die Jünger müssen wissen, dass das die anderen sind blind. Sie müssen erst die Augen aufgetan werden. Und nun, Jesus gibt zunächst einmal hier drei Beispiele oder drei Hinweise, wie dieses Reich Gottes sozusagen, wie diese Tage der Ankunft Jesu, die Tage des Menschensohnes, wie die aussehen werden. Jesus hat verschiedene Reden gehalten, auch über die Endzeit. Ich rede jetzt nur von diesem Beispiel, es gibt noch viel mehr. Aber was Jesus hier sagt, sind zunächst einmal drei Dinge. Er sagt zunächst einmal, ein Zeichen, dass das Reich Gottes in seiner Vollendung kommen wird, ist, dass die Jünger Jesu in große, große Bedrängnis kommen werden. Jesus sagt das immer wieder und wir müssen das hören und aushalten. Es werden Tage kommen der Bedrängnis und der Verfolgung. Er sagt es hier verschlüsselt. Er sagt es, er sprach zu den Jüngern, es werden Tage kommen, und das ist jetzt diese Tage des Menschensohns, da ihr begehren werdet, einen Tag der Tage des Sohns des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Das ist eine geheimnisvolle Redeweise, wo er sagt, es werden Tage kommen, da werdet ihr in große Not geraten. Da wird Verfolgung sein, Verleumdung sein, Verführung sein. Und das wird sehr stark sein. Ihr werdet in dieser Zeit euch von ganzem Herzen danach sehnen, wenigstens einen Tag des Menschensohns zu sehen. Und ein Tag des Menschensohns, damit ist ja gemeint, wenn der Sohn des Menschen kommen wird, dann wird er die Erlösten aus dieser Trübsal herausholen in die Herrlichkeit. Also der Tag, wenn Jesus wiederkommt, ist ein Tag für die Erlösten, für die, die zu ihm gehören, ein Tag der Herrlichkeit. Und ihr werdet, bevor er kommt, euch danach sehnen, wir möchten wenigstens mal einen Tag schon erleben von deiner Herrlichkeit, das ist gemeint, ja, weil die Zeit so schwierig ist. Aber sie werden es nicht sehen, bevor er nicht wirklich wiederkommt. Das ist eine Zeit, ihr Lieben, von der das ganze Neue Testament redet. Auch der Apostel Petrus und alle, lasst euch nicht irre werden an dem Feuer, das ihr gerade erlebt. Es ist etwas ganz Normales, gehört zu den Wehen, bevor der Tag des Herrn wiederkommt. und immer wieder sagt auch Paulus von den Leiden. Es wird nie in der Bibel verschwiegen, dass auf Christen Leiden zukommen, wie auch immer das ist. Und Paulus sagt dann auch einmal, und ich halte diese Zeit der Leiden für nicht wert im Vergleich zu der großen Herrlichkeit, die offenbar werden wird an den Söhnen Gottes, an den Kindern Gottes. Das heißt, wir werden durch Leiden gehen, aber wir werden sie durchstehen im Blick auf diese große, große Herrlichkeit, die in Ewigkeit auf uns zugehen wird. Und das ist ein Thema, das dürfen wir nie verschweigen, ihr Lieben. Wir wissen nicht, wie das geschieht. Wir müssen auch nicht Angst haben davor, weil Jesus sieht, wenn Jesus sagt, wenn das geschieht, so erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also es wird auch in diesen Zeiten es ganz wichtig sein, dass wir auf Jesus schauen und ihm von ganzem Herzen vertrauen. Und deswegen, weil diese Leiden auch über die Jünger kommen, weiß auch Jesus, und das sagt auch an anderen Stellen, dass hier die Gefahr auch für Jünger ist, dass sie in diesen Zeiten der Nöten auf falsche Heilsbringer schauen. Um irgendwie, vielleicht könnte sozusagen eine Erleichterung auch durch falsche Heilsbringer und Messiasse, die in der Welt auftreten, oder die Zeit schon verkürzt sein, dadurch, dass falsche Messiasse auftreten. Und Jesus sagt, folgt ihnen nicht. Schaut nicht auf diese. Sie sind falsche Heilsbringer. Denn Jesus sagt, wenn er wiederkommt, dann muss man nicht suchen oder Ausschau halten, wer ist der eigentliche Heilsbringer, dann ist es eindeutig klar. Und schaut, wie ihr das seht, jetzt die nächsten Verse, 24. Er sagt, wie ein Blitz, leuchtend von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Das ist das Zweite, was er sagt. Wenn er wiederkommt, dann kommt er plötzlich wie ein Blitz. Der kommt unerwartet. Es gibt zwar Anzeichen dafür, diese Wehen, ja, man sieht das ja an einem Gewitter, aber wenn der Blitz kommt, das sieht man nicht vorher, das weiß man nicht vorher, und er kommt plötzlich. Aber, und nun sagt das Jesus so mit aller Deutlichkeit, so wie ein Blitz sichtbar ist für jeden, und zwar für den Gläubigen wie für den Ungläubigen. Für die ganze Welt. So wird der Menschen so kommen. Dann muss man nicht mehr fragen, ist er da gekommen? Dann müssen wir schnell ein Fernsehteam hinschicken. Und schauen und ein Interview machen. Nein, er wird so kommen, dass es jeder sehen wird. So wie ein Blitz. Und zwar von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels. Das heißt rund um die Welt. Jeder und überall wird es gleichzeitig sehen. So ein Blitz, wie so ein Blitz, der überall gleichzeitig gesehen werden kann, von einem Ende bis zum anderen Ende am Himmel sozusagen. So wird der Sohn des Menschensohn, so wird der Tag des Menschensohns sein, wenn er wiederkommt. Und dann hören die Fragen auf. Dann wird es eindeutig sichtbar. Und deswegen müsst ihr nicht spekulieren. Ist er jetzt da? Ist er jetzt da? Kommt er jetzt schon? Ist es in dieser Person? Nein, das wird ein wirkliches Ereignis werden. Da stimmt Jesus überein mit den Pharisäern, wenn sie sozusagen erwarten, ein weltpolitisches Ereignis, ein Ereignis, das sichtbar wird, dann wird es sichtbar werden. Und das Kriterium ist, es wird wie ein Blitz am Himmel sein. Und das Dritte, den dritten Hinweis, den Jesus gibt, ist im 25. Vers, wo er sagt, aber vorher, bevor das geschieht, muss noch etwas anderes geschehen. Ohne das, was hier in Vers 26 steht, wird Jesus nicht kommen. Er muss zuerst durch das Leiden und durch das Sterben und durch das Auferstehen hindurch. Denn wenn das nicht geschieht, dann wird es keine Erlösung geben. Der Fritz hat das am Anfang in diesem Bild von dem Weizenkorn schon sehr schön ausgeführt. Er muss zuerst durch dieses Leiden, er muss zuerst die Welt erretten. Sonst würde er, wenn er dann wiederkommt, die ganze Welt richten müssen, dann gäbe es diese Erlösung nicht. Er muss viel leiden. Und ihr Lieben, es ist auch hier wiederum ausgedrückt, was wir immer wieder hören müssen. wo Jesus selber sagt, ich muss leiden. Es ist ein göttlicher Plan, der dahinter steht. Es ist nicht deswegen, weil mich viele Menschen nicht verstanden haben hier auf dieser Welt. Die Juden haben mich einfach nicht verstanden. Und weil sie so böse sind, haben sie mich umgebracht. Ich muss leiden, ich gebe mein Leben freiwillig hin, um getötet zu werden, weil das ist meine Aufgabe, zu sterben wie ein Weizenkorn. Dieses Muss, dieses göttliche Muss, das ist etwas, was wir immer wieder neu auch verstehen müssen. Und nun geht Jesus weiter, jetzt kommen die nächsten Verse, wo er nun versucht, in zwei biblischen Beispielen noch einmal ein wenig über diese Tage des Menschensohns zu reden, um ein bisschen ein Bild zu geben, wie das sein wird, wenn er wiederkommen wird in großer Sichtbarkeit und in einem unglaublichen, gewaltigen Ereignis. Er sagt, es wird dann sein, wenn der Tag des Herrn kommt, wenn er wiederkommen wird, wird es sein wie in den Zeiten Noahs. Es wird geschehen, so wie in den Zeiten Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Und alle umbrachte. So wird es sein. Das ist ein Vergleich. Und er sagt, was ist hier der Vergleich? Was Jesus hier sagen möchte, in den Tagen, wenn er wiederkommen wird, dann wird es so sein, dass die Menschen ihre komplette Aufmerksamkeit auf die Dinge dieser Welt gerichtet haben. Sie werden völlig in dieser Welt aufgehen und keinen Sinn haben für Gott. Sie sind ahnungslos, unvorbereitet, völlig sorglos. Sie essen, trinken, heiraten, sind mit den alltäglichen Dingen beschäftigt. Bis zu dem Tag, wo Noah in die Arche geht. Die Menschen damals haben Noah gesehen. Sie haben von ihm gehört, was er gesagt hat. Sie haben gesehen, die Arche, die er gebaut hat. Aber zwischen Sehen und Sehen ist ein Unterschied. Sie haben die Dimension dessen nicht gesehen, worum es eigentlich ging. Bis die Flut wirklich kam. Bis die Flut wirklich kam. Das ist das große Problem, ihr Lieben. Dass es in Menschen oft gibt, sie sehen nicht, sie sehen nicht, sie sagen immer, ja, wo ist denn Gott und wo ist denn er, wenn es Gott gäbe, dann. Und sie haben so viele Überlegungen, die sie von Gott ablenken, so viele Dinge, die sie in dieser Welt festhalten, festbinden, dass sie sozusagen überhaupt nicht an Gott denken. Und ihr Lieben, das ist eine Warnung an die Jünger. Jesus meint damit nicht, es macht gar keinen Sinn, dass ihr die Leute evangelisiert, denn so wird es einfach sein. Ich sag's euch, so wird es sein. Sondern er sagt es, das ist der Grund, warum die Welt evangelisiert werden muss. Das ist der Grund, warum viele Menschen auf diese Arche noch rechtzeitig aufspringen müssen, bevor diese Welt sozusagen dem Gericht verfallen wird, so wie es damals gewesen ist. Und vielen Menschen die Augen, das ist die dringende Aufgabe der Jünger Jesu, nicht blind zu sein für diese Wirklichkeit. Es kommt der Tag und er kommt wirklich und ihr könnt euch darauf verlassen, wenn er kommen wird, Jesus, dann wird er kommen als einer, der die Seinen, so wie den Noah, rettet in der Arche, aber für die anderen ist es Gericht. Ihr Lieben, Jesus will deutlich machen, es ist ein Gerichtstag. Und wenn es ein Gerichtstag ist für viele, die Jesus nicht kennen, dann muss das in unserem Herzen etwas hervorbringen. Ein Erbarmen mit den Verlorenen, die Jesus nicht sehen. Und dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker, dass wir das ganz, ganz ernst nehmen. Und das Zweite ist, gleich die nächsten Verse, wo es darum geht, das sagt, und das wird sein wie in den Tagen des Lot. Auch da, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie arbeiteten, sie verkauften, sie kauften und so weiter, bis es vom Himmel regnete und Schwefel vom Himmel kam und alle umbrachte. Ebenso wird es sein am Tag. Wieder dieselbe Situation. Hier sagt Jesus nichts über die Sündhaftigkeit Sodom und Gomorras. Es geht da gar nicht um die Sündhaftigkeit, sondern es geht um die Ahnungslosigkeit. Sie beschäftigen sich einfach nur mit Dingen dieser Welt und haben kein Auge, keinen Sinn für Gott. Diese Art von Gottlosigkeit, das muss gar nicht sein, eine große Verdorbenheit, aber es geht, man kann sehr edel auch zugrunde gehen, weil man keinen Blick hat für Gott. Und wiederum sagt es, auch wenn die Menschen ahnungslos sind, es kommt der Tag, wo es dieses Gericht geben wird. Und so wie Gott damals den Lot und seine Familie aus Sodom und Gomorra herausgebracht hat, so wird er die Seinen retten, aber die anderen werden untergehen. Und das kommt ganz gewiss. Das ist nicht etwas, das wir verschweigen dürfen. Und Jesus macht das klar, das ist eine ernsthafte Botschaft an uns Jünger, dass wir an dieser Stelle wachsam sind und dass wir unsere Aufgabe, die uns von Gott gestellt ist, auch wirklich wahrnehmen, so wie er das möchte. Und jetzt gleich die nächsten Verse. Jesus geht jetzt weiter und schildert noch so eine Atmosphäre, die noch einmal etwas von einem anderen Blickwinkel her deutlich machen soll. Das ist sehr interessant, was er hier sagt. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Und dann heißt es, das ist jetzt die Erklärung für das, was vorher ist, gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren, und wer es verliert, wird es erhalten. Was Jesus damit sagt, ist mit diesen Bildern, die dann durch diese Vers 32 und 33 erklärt werden. Wer auf dem Dach ist, ist ein Bild jetzt am Dach. Das in Israel, wisst ihr, sind die Dächer Wohnstätten gewesen. Das war nicht so ein Dach wie heute, sondern Spitzdach, so ein Flachdach. Da hat man gewohnt, da hat man gearbeitet, da hat man sich aufgehalten. Und Jesus sagt, wer auf dem Dach ist und er denkt, er braucht noch irgendetwas Dringendes aus dem Haus unten, um seine Arbeit weiterzutun, um seine Arbeit zu erfüllen, der soll nicht hinuntergehen und es holen. Oder wer auf dem Felde ist und denkt, er braucht noch irgendetwas jetzt für seine Arbeit, dann soll er sich nicht zurückwenden nach Hause und irgendetwas holen. Was da gemeint ist, ist Folgendes. Er sagt, denkt an Lots Frau. Was war mit der Lots Frau? Als Gott gesagt hat, dass diese Stadt untergehen wird, da hat er der Familie gesagt, sie sollen aus dieser Stadt so schnell wie möglich hinaus. Sie sollen sich lösen von dieser Stadt. Sie sollen sich lösen von ihrer alten Heimat, von ihrem alten Leben, ist gemeint. Aber sie sollen sich auf ihrem Weg in dieses neue Leben hinein nicht umdrehen, nicht umwenden. Aber die Frau des Lot hat es getan. Sie ist stehen geblieben, hat sich umgedreht und das war ihr Verderben. Und das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das Jesus hier verwendet, um zu sagen, wie wichtig es ist, dass wir uns wirklich lösen von all diesen Dingen in dieser Welt, die uns zurückhalten, nach vorne auf das Kommen des Reiches Gottes zu sehen, auf das Kommen dieses Jesus. Wir sollen uns nicht beschäftigen mit der Vergangenheit, nicht beschäftigen in dem Sinne, dass wir festhalten an dem, dass wir darin in unserer alten Heimat immer noch sozusagen mit beiden Füßen stehen. Wir müssen sie loslassen, die Frau des Lot muss loslassen, Sodom und Gomorra, ihr altes Leben. Und alles, was mit dem alten Leben zu tun ist, das ist jetzt wieder eine andere Predigt. Aber darum geht's, dass wir verstehen, wer sein Leben retten will, also sein altes Leben, in dem er hier zu Hause ist, auf dieser Erde, in dem er auf diese Erde schaut und alles, was die Erde ihm bieten kann. Wer darin leben möchte, der wird das ewige Leben verlieren. Und er wird auch dann, wenn er sich auf den Weg gemacht hat, ins neue Leben, wird er, wenn er zurückschaut, und immer wieder noch sozusagen seine Fühler ausstreckt nach dem alten Leben, er wird auch untergehen. Das ist eine Warnung. Ihr Lieben, Jesus meint nicht, wir können auf zwei Seiten hinken. Ein bisschen vorwärts gehen und ein bisschen nach rückwärts blicken. Ein bisschen vorwärts gehen und nach rückwärts blicken. Und sozusagen den einen Fuß im alten Leben, das andere Fuß im neuen Leben. Jesus sagt, das geht nicht. Wenn wir zurückschauen, das heißt, wenn wir uns sehnen nach dem Alten auch noch und in diesem Alten auch irgendwo noch leben, dann werden wir auch das Neue verlieren. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, sagt Jesus. Der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Der wird nicht in das Reich Gottes kommen. Versteht ihr, das ist zu uns Jüngern gesagt. Wir sind ja schon auf dem Pflug und schauen nach vorne. Wir sind ja in diese Richtung. Denen ist es gesagt, nicht den Ungläubigen, sondern den Jüngern ist es gesagt, ihr geht ja schon auf Richtung Reich Gottes, aber ihr dreht euch immer wieder um. Und das ist sozusagen diese Sehnsucht nach dem Alten, dass ihr es nicht loslassen können dessen, was euch von der Konzentration auf das Reich Gottes sozusagen hindert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist diese große Herausforderung und diese Dringlichkeit der Botschaft, mit der Jesus hier sozusagen deutlich den Jüngern etwas sagt. Jetzt gehen wir weiter zu den letzten Versen. Und da heißt es nun wiederum in einem Bild, Jesus verwendet lauter Bilder, und hier sagt er nun Folgendes: Ich sage euch, in jener Nacht, es geht wiederum um diese Zeit der Tage des Menschensohns, da werden zwei auf einem Bett sein. Es ist hier wahrscheinlich zwei Männer gedacht, weil dann kommen zwei Frauen, aber das ist jetzt nur ein Bild, nichts anderes, ja. Sie werden einfach in einem Bett sein und einer wird genommen und der andere zurückgelassen. Was sagt dieses Bild? Es geht jetzt nicht um die Frage, wann ist die Entrückung, sondern es geht darum, dass der Tag des Herrn bringt Scheidung. Und zwar hinein in die engsten Verbindungen, die Menschen haben können. Wenn zwei in einem Bett liegen, dann heißt das irgendwie, sie sind eng miteinander verbunden. Das Schwert Jesu dringt tatsächlich in Familien. Der eine ist gerettet, der andere verloren. Das ist eine ganz wichtige Sache, die Jesus hier zum Ausdruck bringt. Es wird eine Scheidung kommen. Und ihr Lieben, es wird sichtbar. Auch wenn es im Laufe unseres Lebens so ist, wie wenn da gar nicht viel Unterschied zwischen wäre, zwischen denen, die Gott folgen und denen, die Gott nicht folgen. Und sogar denen, die Gott nicht folgen, sogar besser geht, wie es in Malachi 3 heißt. Es wird noch die Zeit kommen, wo es sichtbar wird, wer zum Reich Gottes gehört und wer nicht. Dieser Tag kommt. Es wird diese Scheidung geben und sie wird durch Familien hindurchgehen. Die einen werden gerettet. Die anderen werden dem Untergang geweiht sein. Und deswegen, wenn zwei Frauen Getreide mahlen, also miteinander in einer Arbeit ganz eng miteinander verbunden sind, die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen. Wieder diese Scheidung. Obwohl sie menschlich in ihrem Leben ganz eng miteinander verbunden waren. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass das auch ein Schmerz ist für uns. Dass wir sagen, es ist schmerzhaft, wenn Menschen aus unserer Familie verloren gehen. Und dass das uns herausfordert, als Jünger Jesu alles daran zu setzen, dass wir im Gebet, vor allem im Gebet natürlich, hinter unseren Lieben stehen, die Jesus nicht kennen. Denn es kommt der Tag der Scheidung. Und dieser Tag der Scheidung wird kommen. Es wird nicht so sein, dass am Tag X sozusagen alles in eine Allversöhnung übergeht. Weil Gottes Liebe ist so groß, dass er es nicht zulassen kann, dass die Menschen verloren gehen. Vielleicht sind sie nur für eine gewisse Zeit verloren und dann wird das alles aufgehoben und alle diese Dinge. Jesus macht es ja so eindeutig. Es wird diese Scheidung geben. Und es wird Gericht sein. So wie in den Tagen des Noahs war die Sintflut Gericht. Untergang. Und so wie in den Tag des Lots war, dass Schwefel und Feuer vom Himmel kam auf Sodom und Gomorra, Gericht. Und da gab es nur Rettung oder totale Verlorenheit. Das ist die Wirklichkeit. Das kommt auf uns zu. Und weil wir jetzt schon diesen Messias kennen, der dann kommen wird, um dieses Gericht durchzuführen und eben auch die Geretteten aus dem Feuer herauszuholen. Das ist das Wunderbare, ja? So geht es gleichzeitig darum, zu sehen, wie sehr es für die Menschen, die nicht an Jesus glauben, Untergang bedeutet, auch wenn sie hier auf Erden bis zum Ende in Saus und Braus leben sollten. Und wir vielleicht leiden, weil wir zu Jesus gehören. am Ende schaut es anders aus. Und das ist etwas, was unser Herz muss erfassen. Das ist sozusagen die Tage der Wiederkunft des Herrn. Und jetzt der letzte Vers noch. Und sie antworteten und sagten zu ihm, also die Jünger haben ihn dann gefragt, wo? Also das ist ein bisschen so hineingesetzt in diesen Text, dass man nicht gleich weiß, was gemeint ist. Aber es geht ja hier um die Frage nach der Wiederkunft Jesu. Das war der Ausgangspunkt. Wann wird sozusagen das Reich Gottes kommen und wo wird es kommen? Also wo wird der Messias erscheinen? Und dann sagt Jesus ein Wort, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler. Andere Übersetzungen sagen die Geier. Das ist jetzt egal, ob man das Adler oder Geier sagt. Aber was Jesus hier meint, ist nicht so ganz eindeutig. Aber am ehesten glaube ich, dass hier Folgendes gemeint ist. Denn dieses Wort ist auch im Jüdischen ein Sprichwort. Er nimmt einfach ein Sprichwort auf und er denkt, dass die Leute das verstehen. Was er damit sagt, ist Folgendes. Weil er immer wieder sagt, ihr müsst nicht dorthin schauen oder dorthin schauen und das beobachten. Ihr müsst, sagt Jesus hier jetzt im Bild, hinaufschauen auf die Geier. Wenn sie ihre Kreise ziehen über einen Platz, dann wisst ihr, dass dort ein Aas liegt. Ihr müsst nicht das Aas suchen, den Leichnam. Ihr braucht nur auf die Geier schauen. Das ist das, was Jesus sagen möchte. Ihr müsst nicht suchen, wo das Reich Gottes gekommen ist oder wo der Messias gelandet ist oder was auch immer. Schaut auf den Himmel. Er kommt vom Himmel. Er kommt vom Himmel wie ein Blitz. Er wird. Achtet auf das. Seid bereit dafür, dass dieser Tag des Herrn kommt. Er wird vom Himmel herkommen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihn zu verpassen. Schaut hinauf zu den Geiern. Dann wisst ihr, dass der Menschensohn kommen wird, vom Himmel herunter. Und so ist es wichtig für uns, dass wir lernen, als Gemeinde Jesu den Himmel zu beobachten, darf ich es einmal so sagen, mit dem Himmel in Verbindung zu stehen, den Herrn zu bitten, dass er uns Einblick gibt in diese himmlische Welt, dass er uns mit Offenbarung beschenkt, dass er uns mit diesem Feuer beschenkt, dass wir Boten des Reiches Gottes werden, das jetzt schon auf dieser Erde ist und sich ausbreiten will in der Veränderung und Rettung von Menschen. Damit, wenn der Tag kommen wird, viele auf der Arche sind und nicht nur 1, 2, 3. Dass, wenn Sodom und Gomorra untergeht, viele sind, die aus dieser Stadt herausgerettet werden, nicht nur 1, 2, 3. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagen möchte, dass sie es ernst nehmen, weil die Welt nimmt es nicht ernst, dass es einen Tag der Verlorenheit gibt. Aber die Jünger sollten es wissen. Die Jünger sollen es ernst nehmen. Es kommt der Tag. Es wird diese Scheidung geben. Und es wird Rettung und Gericht sichtbar werden für alle. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns mit deinem Wort immer wieder Klarheit gibst und Hinweise gibst auf unsere Lebensgestaltung. Herr, ich bitte dich auch so von ganzem Herzen dafür, dass du uns hilfst, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Zuerst danach trachten, dass dein Reich gebaut wird, nicht unser Reich. Dass zuerst deine Anliegen durch unser Leben in die Welt hineingetragen werden und nicht unsere Anliegen. Ja, damit noch so viele Menschen wie möglich gerettet werden, bis zum Tag deines Wiederkommens und deines Gerichtes, dass die Arche voll wird. Und dass Sodom und Gomorra noch so viel wie möglich entvölkert wird, dadurch, dass du sie rettest, herausholst. Ja, uns hast du die Augen geöffnet und wir danken dir dafür. Aber schenke, dass wir nicht in dieselbe Sorglosigkeit und Ahnungslosigkeit verfallen, wie viele in dieser Welt. Schenke, dass uns das wirklich ergreift in unserem Herzen. Und dass wir zu solchen Menschen werden, die im Blick auf die Tage deiner Wiederkunft uns von dir anspornen lassen, dein Werk hier auf der Erde zu tun, damit du auch zu uns sagen kannst, gut getan, du treuer Knecht. Und wir danken dir, Herr, dass du noch viele, viele retten willst, was du auch in deinem Wort sehr deutlich gemacht hast. Und dafür preisen wir dich. Amen.